Kapitel fordert zu sagen, es ist ein Sinn, sei es in 14 Tagen psychisch krank. Das heißt, sie können, was von Unbewussten kommt, dafür kennen sie nichts dafür. Das können sie wieder in der Beit ersparen. Es gibt genügend Sünden, die sie im Bewusstsein machen. Mit vollem Bewusstsein. Das reicht. So viel Zeit hat der Pfarrer eine. Das heißt also, das ist ganz wichtig, dass sie das sehen. Wenn sie mit Unbewusstem anfangen und das bereuen, dann kann es also sein, dass ihre Seele erst recht erkrankt. Und das hat also jetzt mein Lehrer Erwin Linke gemeint, der Frankl beschäftigt sich immer nur mit dem Bewussten und deshalb hat er ihn als Oberflächenpsychologe einfach bezeichnet. Die Logotherapie, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, ist so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen Philosophie, zwischen Psychologie und auch zwischen Theologie. Ich muss Ihnen sagen, Gott schneidet bei der Logotherapie am besten ab. Bei Freud kommt Gott überhaupt nicht vor, dass er da, Gott, dass Freud nicht sagt, Religion ist eine Art der psychischen Erkrankung. Sie kennen dieses Beaumont, da treffen sich zwei Freudianer am Graben in Wien und dann fragt der eine, wie geht's dir denn? Und dann sagt er, das geht mir gut, ich habe jetzt eine Patientin, ich habe zwei Komplexe und drei Neurosen, ich habe sie schon geheilt, hat der andere gesagt, das ist ja noch gar nichts. Ich habe jetzt eine Patientin, die hat 4 Komplexe und 5 Neurosen, habe ich auch geheilt, nur religiös ist sie noch immer. Das heißt, also das war so ein bisschen der Stellenwert, den man in der Psychoanalyse der Religion gegeben hat. Und da unterscheidet sich Frankl natürlich ganz grundsätzlich. Frankl hatte das, was er dann eben Logotherapie, also die Sinnlehre nennt, hatte er eigentlich schon in den Zwischenkriegsjahren, in den 30er Jahren, also 1928 bis 1938, fertiggestellt, wo er unter anderem diese drei Dinge aufgestellt hat. Erstens einmal, das Leben hat Sinn zu allen Zeiten, in jeder Situation und jeder Mensch hat so viel Energie, so viel Kraft, so viel Fähigkeit, diesen Sinn in seinem Leben zu finden. Es sind nicht die Sinnerfinder gefragt, sondern die Sinnsucher. Man kann den Sinn, jeder kann den Sinn in seinem Leben eigentlich finden. Und das war so, jetzt ganz kurz gesagt, mehr komme ich noch zu sprechen, war das so diese Theorie, die er aufgestellt hat in den Zwischenkriegsjahren. Hat also das Buch schon verlegt, der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Wenn ich Ihnen sage, es war die erste Auflage 200 Stück, davon hat er selber 50 genommen, die er hergeschenkt hat, und 30 hat man in Wien verkauft, in den Zwischenkriegsjahren. Die anderen 120 sind also liegen geblieben. Das heißt, es war nicht wirklich ein Bestseller. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Dann kam Frankl als Jude, hatte hier ein besonderes Schicksal. Und ich muss Ihnen sagen, er hat die Wirklichkeit ihn in einer unvorstellbaren Weise eingeholt. Er hat jetzt zu der ursprünglichen theoretischen Fachkompetenz, das Buch war eher theoretisch, hat es jetzt eine gewisse Erlebniskompetenz einfach gegeben. Jetzt stand seine Lehre auf dem Prüfstand. Und jetzt war auch die Frage, ob diese Lehre wirklich etwas taugt, dass das Leben in jeder Situation zu allen Zeiten einen Sinn hat. Sie wissen, das gibt es ja in vielen Bereichen, dass ein Pädagoge schreibt ein Buch über Kindererziehung. Dann kriegt er eigene Kinder, schreibt er ein neues Buch, weil er einfach weiß, das, was ich vorher geschrieben habe, passt also für Kinder überhaupt nicht. Deshalb bitte ich immer, kaufen Sie das Buch, das er geschrieben hat, wie er Kinder hat. Wenn Sie das erste Buch kaufen, ist blöd. Das erfüllt das nicht. Und das war bei Frankl auch. Er hat das theoretisch eher geschrieben, aber dann kam er in eine Lebenssituation, wo eben diese Situation, seinen beruflichen und den persönlichen Werdegang ja ganz entscheidend geprägt hat. Und jetzt war die Frage, kann er trotz dieses Leides, das er in dieser Zeit erfahren hat, kann er dem noch einen Sinn abgewinnen? Denn er hat in dem Zweiten Weltkrieg als Jude, hat er seine Eltern verloren, hat er seine erste Frau verloren, und hat seinen Bruder verloren. Es war seine ganze Familie ausgerottet. Einzig seine Schwester, die rechtzeitig nach Australien ging, hat also überlebt. Er selbst war in 4 Konzentrationslagern und hat auch nur überlebt, weil hat dann Gott sei Dank der Krieg also zu Ende war. Und man fragt sich jetzt wirklich, ist es vorstellbar, dass einer in solch einer Situation dem Leben überhaupt einen Sinn geben kann, wenn er so etwas in wenigen Jahren erleben muss. Und Frankl hat also auch in dieser Situation seinem Leben einen Sinn gegeben, hat also diesen Sinn auch in der Hölle der Sinnlosigkeit gefunden. Ich muss Ihnen sagen, dieser Bestseller, trotzdem ja, zum Leben sagen, ist also in 9 Tagen nach der Befreiung aus dem 4. Konzentrationslager entstanden. Er ist von Amerikanern befreit worden, er ist zu den Amerikanern gekommen und das erste Buch ist also in englischer Sprache erschienen. Er hat es zuallererst in Englisch geschrieben. Und das war, bis heute ist das ein Buch, das ist ja zu kaufen und so weiter, das in den Vereinigten Staaten bis heute ein unglaublicher Bestseller einfach ist. Das hat Hillary Clinton unter anderem gelesen. Und da hat sie sich sogar erinnert, der ist doch Österreicher, der lebt doch in Wien. Ich muss sagen, natürlich sind Konzentrationslager heute Geschichte. Wir haben das heute alle nicht mehr. Aber die Hölle einer Sinnlosigkeit können auch wir heute noch erfahren. Und das machen so manche Menschen natürlich so eine Hölle auch heute einfach durch. Obwohl es in diesem Buch, er hat das so schnell geschrieben, wissen Sie, aus dem Herzen heraus, dass es manche Situationen gibt, die also merkwürdig sind, manche Fälle. Zum Beispiel, er hatte seinen Vater als letztes gesehen, wie er ihn dann in diese Gaskammer geführt hat. Er hat den Vater bis zur Gaskammer begleitet, dann ist der Vater in die Gaskammer gekommen und er hat dann in dem Buch, schreibt er, es war eine der schönsten Stunden seines Lebens, den Vater wenige Minuten vor seinem Tod noch zu begegnen. Jetzt könnte man sagen, was soll an dieser Situation schön sein? Er hat das dann nicht im Buch, aber später ist er oft gefragt worden, Herr Professor, was ist an dieser Situation schön? Wenn Sie Ihren Vater in die Gaskammer begleiten, das muss ein furchtbarer Blick sein. Und er hat gesagt, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative, und viele Menschen haben das, die wissen gar nicht, wo ihre Verwandten sind, die wissen gar nicht, wie sie gestorben sind, ob sie gestorben sind. Er hat seinen Vater noch in den letzten Augenblicken einfach gesehen. Und das war für ihn etwas, was er besser schätzen konnte, wie er hätte nie erfahren, was mit seinem Vater einfach passiert. Und ich muss Ihnen sagen, er hat auch dieses Konzentrationslager, ich sagte schon, er war in 4 Lagern, er hat das einfach seelisch heil überlebt. Nicht nur physisch, körperlich das auch, aber vor allem auch psychisch. Ohne Hass, ohne Wut, ohne Trauer, ohne posttraumatisches Syndrom. Übrigens, man hat natürlich auch gesagt, naja, als Arzt hat das ein bisschen leichter gehabt. Das stimmt, weil natürlich auch das Regime der SS-Zeit gedacht hat, ein Arzt wäre armer brauchen und man hat die ein bisschen anders behandelt, aber im Konzentrationslager ist er eben auch gekommen. Von Frankl sind übrigens die Sätze, die er im Jahre 88, also zu 50 Jahre, also NS-Beginn in Österreich, wo er am Rathausplatz in Wien unter anderem gesagt hat, ich zitiere, es gibt keine Kollektivschuld. Und ich bitte Sie von mir auch nicht, ein einziges Wort des Hasses zu erwarten. Und glauben Sie mir, ich sage das nicht erst heute 1988, sondern ich habe das vom ersten Tag an gesagt, an dem ich in meinem letzten Konzentrationslager übrigens gemeinsam mit Rosa Jochmann befreit worden bin. Sie wissen ja, dass man sich gewundert hat, dass Frankl relativ bald nach dem Kriegsende wieder von den Vereinigten Staaten nach Wien zurückgekommen ist. Er ist nicht mit offenen Armen empfangen worden. Sie wissen vielleicht auch, dass es jetzt sterben ja die alle langsam, dass es einige gibt, die also in Österreich geboren sind und die unser Land nie mehr betreten haben seit dem Kriegsende, dass sie gesagt haben, sie können in so ein Land, wo ihnen so ein Schicksal widerfahren ist, nie mehr hinkehren. Es gibt Leute, die haben, obwohl sie deutsch aufgewachsen sind, haben nie mehr ein deutsches Wort gesprochen, weil sie gesagt haben, ich kann diese Sprache nicht sprechen, eine Sprache, die Menschen sprechen, die ihnen das eben angetan haben. Hier war Franke ganz, ganz anders. Nachdem seine Eltern gestorben sind, sein Bruder, seine erste Frau, hat er nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal geheiratet und das war dann eine Katholikin, mit der hat er ein Kind bekommen, die ist übrigens, jetzt kann ich mich ja outen, so alt wie ich, 1948 geboren und wir haben gemeinsam Psychologie studiert. Über die Tochter dann hat man dann auch Kontakt zum Vater einfach bekommen. Ganz kurz zurück auch zu dieser Art im KZ. Wie hat er hier diesem KZ einen Sinn geben können? Er war, zum Beispiel hat es da verschiedene Situationen gegeben. Als er ins KZ gekommen ist, hatte er vorher ein Buch geschrieben, das aber noch nicht ganz fertig, also das noch nicht veröffentlicht war. Und jetzt hat er sich im KZ gedacht, ich habe doch noch eine Aufgabe, es gibt doch noch, ich lebe noch und es macht Sinn, wenn ich jetzt, das Buch hat er nicht mitnehmen können, wenn ich im KZ die Überschriften dieses Buches mir in Erinnerung rufe. Das heißt, er hat diesem sinnlosen Tagesablauf noch irgendwie einen Sinn gegeben, indem er sich erinnert hat, welche Überschriften habe ich in dem Buch geschrieben. Sie könnten sagen, ja, ist das ein Sinn? Ja. Denn hätte er das nicht gehabt, wäre gar keiner. Dann hat er noch einen zweiten Sinn gefunden, er gesagt, ich bin Arzt. Jetzt war er in einem Konzentrationslager mit Menschen, die alle verzweifelt waren. Und jetzt hat er sich gedacht, wenn ich jetzt da auch so verzweifelt bin und hier mitjammere und das Elend der Welt beklage, was macht das für einen Sinn? Nein, meine Aufgabe, und das hat er sich immer überlegt, ist jetzt diesen Menschen, die verzweifelt sind, die im Leben keinen Sinn mehr sehen, ihnen noch Mut zu machen und ihnen die letzten Stunden, Tage noch zu verschönern. Sehr geschätzte Damen und Herren, das ist gar nicht so einfach, in so einer Situation auf solche Gedanken einfach draufzukommen. Und da war die sogenannte kopernikanische Wende, das sagt er. Und zwar, wenn Sie sich zum Beispiel fragen, was habe ich vom Leben noch zu erwarten, dann wissen Sie, es gibt Situationen, dass man sagt, na gar nichts. Wenn Sie, ich weiß nicht, krank, arm und alt sind, dann ist es wirklich nur mehr ein Warten auf den Tod. Und wenn Sie dann sagen, was habe ich vom Leben noch zu erwarten, wo komme ich noch hin, was werde ich noch erleben, dann kommt man bald drauf, das Leben ist sinnlos. Franke hat diese kopernikanische gedankliche Wende eingeleitet, hat gesagt, du darfst nicht fragen, was habe ich noch vom Leben zu erwarten, denn da kommt man doch nichts, sondern du musst sagen, was erwartet das Leben von mir? Was kann ich noch in diesem Leben geben? Das ist eine ganz, ganz andere Fragestellung. Das war auch diese Fragestellung, wo er eben sagen konnte, was ist meine Aufgabe als Arzt im KZ? Nicht mitzujammern, sondern vielleicht sogar den anderen Mut zu machen. Das heißt, dieser andere Gedankengang, nicht, was habe ich vom Leben noch, da guckt man drauf nicht, sondern was habe ich vom Leben noch zu erwarten? Oder was erwartet das Leben von mir? Und ich muss Ihnen sagen, es verhält